Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie, liebe Gäste in der Kohlmein, und ich begrüße auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beim Radio Stadtfilter. Und ich begrüße ganz herzlich neben mir Zaida Keller-Messali.
Grüße.
Zaida Keller-Messali. Machen wir doch gerade einen Applaus.
Ja, herzlich willkommen. Danke vielmals. Merci. Danke.
Frau Keller-Messali ist 2010 für den Prix Courage nominiert worden. Und zwar, weil sie als Muslimin in der Schweiz praktisch im Alleingang für die Einbettung von islamischen Grundsätzen ins moderne Zeitalter kämpft. Sprich, für eine moderne Form vom Islam. Sie ist immer wieder auch mit Drohungen konfrontiert, die sie wahrscheinlich von radikal-islamischer Seite muss in Kauf nehmen. Zaida Keller-Messali ist einst als Mädchen, als Pflegekind aus Tunesien in die Schweiz gekommen. Sie war ein Kind von einer sehr armen Familie und hatte die Möglichkeit gehabt, in der Schweiz einen Platz überzukommen, wo sie in die Schule konnte. Später ist sie wieder zurück in ihre Heimat geschickt worden, weil ihre Pflegeeltern sich damals scheiden lassen und dann hat es offenbar keinen anderen Weg gegeben. Als Erwachsene ist sie dann aber wieder zurückgekommen, zurück in die Schweiz und hat studiert. Sie hat Romanistik studiert, englische Literatur und Filmwissenschaft. Später hat sie an verschiedenen Orten geschafft, wie z.B. Pro Helvetia, bei der Fernsehsendung Sternstunde. Und sie war auch in Hebron, Palästina, wo sie für das Eidgenössische Departement des Äußeren unterwegs war. Sie unterrichtet heute als Gymnasiallehrerin Französisch und vor allem engagiert sie sich heute als Präsidentin vom Forum für einen fortschrittlichen Islam. Der hat sie 2004 mit Gleichgesinnten gegründet. Frau Keller-Messali, vor zwei Jahren, wenn wir den Tag vor zwei Jahren geführt hätten, dann würden wir jetzt darüber diskutieren, über die unglaublichen Resultate, über die Minarett-Initiative, die damals angekommen ist. Wir würden diskutieren über den schleichenden Islamismus in der Schweiz, über die verängstigten Schweizer Volksseelen. Und darum meine Frage an Sie, Frau Keller-Messali, sind jetzt zwei Jahre vorbei. Haben Sie das Gefühl, die Schweizer Volksseele ist heute immer noch sehr verängstigt wegen dem schleichenden Islamismus in der Schweiz?
Ja, guten Abend miteinander. Es ist sehr still geworden um die Minarett-Initiative. Aber ich glaube, dass das Unbehagen in Bezug auf eine gewisse Form des Islam ist noch sehr lebendig in der Bevölkerung. Ich bin mit dem sehr häufig konfrontiert, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder sonst wie mit den Leuten rede. Das Unbehagen ist da, weil, denke ich, sich vor allem die Muslime in der Öffentlichkeit melden, die eher extreme Positionen vertreten. Und die Muslime von sich hören machen, die einfach darauf beharren, dass zum Beispiel auf Geschlechtertrennung, sei es jetzt beim Schwimmen oder im Klassenlager, oder weil sie auch darauf beharren, sogenannte religiöse Insignien zu tragen. Ich meine damit Kopftuch. Oder ich denke auch an Konvertite von Biel, der Herr Patrick Illi, alias Kasem Illi, der Herr Blanchot und so weiter. Und diese Leute sind natürlich nicht repräsentativ für diese Religion, sondern sie schaden einer der Religion. Aber das können wir nicht verhindern, sie sind an der Quelle von diesem Unbehagen.
Sie meldet sich aber auch immer wieder zu Wort. Ist das eine Art Mission, die Sie haben? Möchten Sie da eine Art Gegengewicht zu diesen, sagen wir, eher extremen oder radikalen Strömungen darstellen?
Also ich war vor Ihnen da und auch sehr aktiv vor Ihnen. Bei mir war der Auslöser eigentlich ein Buch. Ich habe nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ein Buch gelesen, das mich erschüttert hat, das mich auch sehr berührt hat und das mich in einem gewissen Sinn nicht mehr losgelassen hat. Ich empfehle euch auch das Buch gerne. Das ist von einem Herrn Medeb. Da schreibt man mit 2D und einem B am Schluss. Das ist ein Philosophieprofessor in Paris, ein tunesisch-französischer Bürger. Und er war eigentlich der Erste mit, ja, mit islamischem Hintergrund, kann man sagen, der so klar und so schnell Position bezogen hat, öffentlich, gegen die Akte von Terror und gegen den Islamismus.
Ist er auch bedroht worden?
Er ist bedroht. Er wohnt immer wieder an einer anderen Adresse. Er hat auch über das später ein Buch geschrieben. Das Buch, das ich erwähnt habe, heisst «La maladie de l'Islam», also die Krankheit des Islams. Und als ich das gelesen habe, habe ich einfach musste etwas machen. Und das hat die Form angenommen von diesem Verein, wo heisst «Forum für einen fortschrittlichen Islam». Das war im 2004. Mhm. Der Zentralrat ist eigentlich erst, glaube ich, vor 2 Jahren oder so
2009, geboren. 2009, glaube ich.
Ja.
Genau. Und Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, eigentlich gegen die radikalen Strömungen des Islam etwas zu unternehmen. Oder was genau ist das Ziel? Was wollen Sie bezwecken? Und vielleicht noch eine Anschlussfrage, was haben Sie schon erreicht?
Also mein Ziel am Anfang war eigentlich etwas diffus. Das ist vielleicht sehr interessant zu sagen. Ich habe sehr später wirklich verstanden, was ich dort gemacht habe. Ich hatte einfach ein Bedürfnis, etwas zu machen, politisch, öffentlich, wo ein Islam zeigt, wo sich der Moderne nicht verschließt. Es hat mit meiner Biografie zu tun gehabt, dass ich zwar in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen bin, bei muslimischen Eltern, aber dass meine Eltern uns 8 Kinder eigentlich mit auf den Weg gegeben haben, dass man mit Religion nicht stur fahren sollte. Ein Beispiel. Mein Vater und meine Mutter, beide Analphabeten, aufgewachsen unter der französischen Kolonialzeit, waren zwar sehr gläubig als Menschen, aber mein Vater hat sehr gerne Wein getrunken. Und das, er hat null Gegensätze oder Widerspruch gesehen in dem Wein gerne haben und doch ein gläubiger Muslim sein. Meine Mutter hat darauf beharrt, dass zum Beispiel die 8 Kinder von ihren Buben und Mädchen bei allem einfach die gleichen Bedingungen haben, bei allem. Vor allem bei der Ausbildung. Und diese Form von Religion leben hat mich geprägt. Und als ich gesehen habe, wie in der Schweiz und in Europa allgemein sich eigentlich immer nur, ich sage jetzt mal etwas böse, die Schlimmsten sich melden, habe ich einfach wie ja, einfach fast physisch das Bedürfnis hatte, etwas zu machen, das dem widerspricht.
Jetzt sind wir aber hier in der Schweiz. Und klar, wir haben in Europa schon Attentate mitbekommen, Amerika sowieso und auch in anderen, in afrikanischen Ländern. In der Schweiz ist meines Wissens noch nie ein grösseres oder ein Attentat im Namen des Islam passiert. Müssen wir hier in der Schweiz wirklich Angst haben vor diesen radikalen Strömungen? Oder was macht Ihnen Angst? Was ist das Problem?
Ich hoffe, dass in der Schweiz nie ein Anschlag passiert, zuerst. Was mir Angst macht, oder eher, Angst ist nicht so mein Ding, aber was mir unheimlich ist, ist einfach eine fundamentalistische Lesart von einem heiligen Text. Das ist mir übrigens in allen Religionen unheimlich. Und ich kümmere mich zum Islam, weil ich dort ein bisschen besser daraus komme. Und einfach die fundamentalistische Lesart, die will, den Text eins zu eins auf die Realität anwenden. Das ist etwas Unheimliches.
Also sie wollen eigentlich eine aufgeklärte Form vom Islam vorantreiben. Aber auf welche Art und Weise wollen sie das bewerkstelligen? Weil es gibt ja, wie sie ja selber sagen, es gibt kaum Stimmen, die das wirklich laut fordern.
In der Schweiz ja. Aber außerhalb der Schweiz gibt es sehr viele Stimmen. Und das ist das, was mich unterstützt, was mich motiviert. Ich kenne mittlerweile auch sehr viele Leute außerhalb der Schweiz, die sich genau mit diesen Themen befassen. Und übrigens, vielleicht schnell eine Parenthese, ich habe ein Jahr, nachdem ich das Forum gegründet hatte, also 2004, habe ich erfahren, völlig zufällig, dass in Paris eine Frau, übrigens zufälligerweise auch Tunesierin ursprünglich, genau das Gleiche gemacht hat im gleichen Monat. Also im Dezember 2004 hat irgendwo jemand, den ich nicht kenne, genau das Gleiche gemacht. Und das ist für mich, ich bin nicht besonders abergläubisch, aber es war ein wunderschönes Zeichen gewesen, dass da noch andere Leute sind, die an das Gleiche glauben, die daran glauben, dass man kann Islam leben vom 21. Jahrhundert. Was heisst das? Das heisst, ein Islam, der primär Menschenrechte, so wie wir sie haben, die haben wir ja seit dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind die entstanden, aufgrund von dem Horror vom Zweiten Weltkrieg, dass wir diese Referenz, also den gemeinsamen Nenner eigentlich von der Völkergemeinschaft, einfach höher werten als jeder religiöse Anspruch. Und das hat mich extrem, also trotz der negativen Sachen, die ich erlebe, die ihr vorhin auch angedeutet habt, diese Sachen sind für mich einfach eine Quelle von Motivation und von Kraft. Und so Leute habe ich seither auch immer wieder entdeckt, habe auch mit ihnen Kontakt aufgenommen. Es gibt jene Leute, die in diese Richtung geschrieben haben. Leider hat es auch Leute, die wegen dem in islamischen Ländern im Gefängnis sind jetzt oder gestorben sind wegen dem. Aber es gibt die Kraft, es gibt die Kräfte, dass man einen Islam haben will, der absolut kompatibel ist mit der Moderne.
Jetzt, aber Sie arbeiten seit 2004 für das Ziel. Nochmal die Frage, der Erfolg, den Sie bis jetzt können. Was würden Sie als Ihren Erfolg mit dem Forum bezeichnen?
Also mit dem Wort Erfolg habe ich allgemein meine Mühe.
Welche Ziele haben Sie können erreichen bis jetzt?
Das ist eher mein Problem. Ziel sind sicher mal, und das ist nicht zu verachten, dass es uns gibt und dass man uns muss zur Kenntnis nehmen. Dass wir eine Stimme haben, eine öffentliche Stimme, also nicht einfach jemand, der daheim in seinem Wohnzimmer das sagt, sondern dass wir Stellung beziehen, ganz öffentlich. Und dass wir auch extremistische oder fundamentalistische Ansichten öffentlich anzweifeln, widersprechen. Das ist schon mal, also aus meiner Sicht ist das schon mal etwas. Erfolg im Sinn von jetzt in der Schweiz ist vielleicht, dass wir vertrauenswürdige Partner sind worden für sehr viele Organisationen von der Zivilgesellschaft, für sehr viele Schulen, wir sind viel an Schulen zum Beispiel eingeladen, für sehr viele Institutionen, also öffentliche Institutionen. Wir sind ein vollwertiger Partner an einem runden Tisch, zum Beispiel beim Bund, über das Thema Islam. Es wird ein Papier dazu geben, demnächst, wo also für die Öffentlichkeit gedacht ist. Wir probieren einfach, auch wenn wir nicht viele sind, zahlenmässig, probieren wir immer eigentlich qualitativ unser Gewicht auch einzubringen und eine Gegenkraft zu den konservativen Kräfte.
Jetzt eben gibt es ja andere Organisationen, die Sie jetzt angedeutet haben. Wir haben vom Islamischen Zentralrat geredet, wo Sie natürlich nicht anerkennen als öffentliches Organ. Es gibt aber noch den KIOS, das ist die Koordination islamischer Organisationen der Schweiz, wo der Farhad Afshar, ein Iraner, präsidiert. Meines Wissens ein eher konservativ denkender Mensch oder vielleicht auch die ganze Organisation. Dann gibt es noch mal eine andere, die FITZ, mit dem Herrn Hisham Maisar.
Er ist aus FIOZ. Ja.
FIOZ. FIOZ. Ja, gut. Auf jeden Fall, die haben wahrscheinlich, sagen Sie jetzt, einiges mehr Mitglieder als jetzt Sie. Sie haben gerade mal, sage ich jetzt, 200 Mitglieder. Der Extreme, der Zentralrat, hat, sagt von sich, schon bald 2000 Mitglieder. Und die Dachorganisationen, die haben ja mehrere auch Institutionen unter ihrem Dach. Also jede Organisation sagt von sich, nimmt für sich in Anspruch, wir vertreten die Muslime. Ja, was stimmt jetzt? Wer hat jetzt recht? Und redet man denn da eigentlich miteinander?
Also wer hat da recht? Ich glaube, das kann man nur beantworten mit Zahlen. Es gibt Zahlen, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, es gibt Zahlen vom Bundesamt für Migration, wo die Szene auch gut beobachtet übrigens. Die sind öffentlich. Das kann man auf der Website vom Bundesamt für Migration sehen. Nach diesen Zahlen sagt man, 85% der Muslime in der Schweiz sind absolut laizistisch.
Das heisst, sie sind nicht religiös, oder
leben das nicht? Sie gehören, aktiv. Genau wie jeder Schweizer, sie gehören einer Religion zwar theoretisch an, aber die Religion spielt für sie in ihrem sozialen, politischen Leben eigentlich null Rolle. Die Religion ist für sie etwas Persönliches. Also das sind 85%. Und wir wissen in der Schweiz, wenn man von Muslimen redet, redet man eigentlich vor allem von Leuten aus dem Balkan und aus der Türkei. Und dort ist schon ein anderer Islam.
Also nicht also so...
Einfach pragmatischer als in den arabischen Ländern. Es ist viel pragmatischer. Und also das ist das eine. Außerhalb von diesen 85% gibt es noch, sagen wir, etwa 12% der Muslime besuchen überhaupt eine Moschee. Regelmässig.
Und das erklären Sie damit, dass Sie weniger Mitglieder haben und eigentlich für die grosse Mehrheit sprechen?
Nein, nicht unbedingt. Ich wollte nur sagen, dass die grosse Mehrheit, dass für die die Religion nicht so eine wichtige Rolle spielt. Vor allem nicht im sozialen und politischen Leben. Und das heisst nicht, dass sie nicht gläubig sind. Oder, also ich kenne so Leute, die zwar ihre Gebete machen, die den Ramadan einhalten, aber sie sagen, in so einer Moschee, vor allem Frauen, da würde ich nie den Fuß reinsetzen. Solange es so ist, oder? Dass Frauen abseits müssen stehen, zudeckt und so weiter. Warum wir wenig Mitglieder haben, kann ich nur von meiner Erfahrung her probieren zu erklären. Als ich das Forum gegründet habe, habe ich die erschreckende Erfahrung gemacht, dass mir sehr viele Leute, die muslimisch sind, gesagt haben, super Idee, genau das brauchen wir. Aber ich habe Angst, mich da zu exponieren. Das hat mich erschüttert, die Erfahrung, weil ich sie nicht nur einmal gemacht habe, sondern mindestens 10 Mal feststellen, dass da eigentlich sehr viele Leute sind, die die Ideen teilen, aber die nicht bereit sind, für die Ideen rauszustehen und die auch zu vertreten.
Aber was ist denn da, was läuft denn da schief? Oder was ist denn da faul, dass man da sich nicht getraut zu exponieren? Also eben, es ist ja letztlich noch nie wirklich ein Gewaltdelikt passiert. Oder täusche ich mich da?
Es ist kein Gewaltdelikt passiert, aber es kommt darauf an, wie man Gewalt definiert.
Drohung ist natürlich auch eine Form von Gewalt.
Das ist eine grosse Form von Gewalt. Das ist eine Art von psychischer Gewalt. Und die Leute, die Angst hatten, ich habe einfach gemerkt, dass es sehr viele Leute da in diesem Land, die Angst haben, zu widersprechen an sehr konservative Haltungen, fundamentalistische Haltungen. Aber Angst haben von ihren eigenen Leuten, sie könnten irgendwie unter Druck kommen oder ausgestoßen werden oder was auch immer. Ich habe zu dieser Zeit, Gottlob, Allah sei gelobt, hat mir eigentlich die Angst vor den anderen Mut gemacht. Also das hat mir wie, das ist ein rein Zufall, dass mir die Angst nicht
sie gestärkt hat.
Genau, nicht erdrückt hat, sondern mir eigentlich ganz im Gegenteil. Das ist etwas, es ist das Gegenteil bei mir passiert, dass ich gefunden habe, jetzt aber erst recht. Mhm. Wenn so viele Schiss haben, dann muss ich gehen. Mhm. Fertig. Mhm. Mhm. Und das ist nachher so entstanden. Dass er, ich weiß nicht, ob ich eure Frage beantwortet habe, warum dass wir wenig Leute haben. Mhm.
Das wird vielleicht eine von den Erklärungen sein. Ich denke, wir lassen das mal so stehen, ja, als ihre Interpretation von der Sache. Was ja auch auffällt, ist, wenn wir den islamischen Zentralrat anschauen, das sind ja ein Haufen Konvertiten an der Spitze. Das ist der Nicolas Blanchot, mal als Christ aufgewachsen in der Schweiz und dann konvertiert zum Islam. Ebenso der Sprecher Qasim Ili, den Sie auch schon erwähnt haben, und seine Frau Nora, wo sich so als Frauenvertreterin unter der Burka zeigt oder eben nicht zeigt. Das Phänomen Konvertite, ist das ein Phänomen, wo wir davon ausgehen müssen, dass wir uns noch beschäftigen? Oder ist das jetzt halt einfach so eine Nebenerscheinung im Rahmen von der Integration, von dem Integrationsprozess von der muslimischen Bevölkerung in der Schweiz? Wird das ein Problem sein oder ist das eins oder ist das eine Randerscheinung?
Ich glaube, es ist sehr ein sehr interessantes Phänomen von unserer Zeit. Der Islam scheint eine gewisse Faszination auf gewisse Leute auszuüben. Es kommt mir jetzt ganz spontan der Goethe in Sinn. Der hat schon gesagt, ich bin ein Mohammedaner. Und er hat schon zu seiner Zeit geschrieben, dass das Faszinierende am Islam das sei, dass so klar ist, was gut ist und was schlecht ist. Und ich glaube, das Rezept in dem Leben, wo wir heute in dieser Zeit führen, wo so komplex ist worden, wo wir mit so vielen Informationen eigentlich konfrontiert sind täglich, wo die Globalisierung auch sehr viel Verunsicherung generiert. So viele Fragen, ich glaube, es entspricht auch einem Bedürfnis von den Leuten von heute, etwas zu haben, das ihnen ganz klar sagt, das ist richtig und das ist falsch.
Das gibt es ja aber auch im Christentum, oder?
Also natürlich, das... natürlich. Es gibt ja auch sehr viele christliche Sekten. Mhm. Ich bin in Grindelwald in der Primarschule und einen Teil von meiner Sekundarschule habe ich dort gemacht. Wir machen jedes Jahr eine Klassenzusammenkunft. Und einfach als Beispiel. Ich bin total verschrocken, als ich feststellen musste, dass 3/4 meiner ehemaligen Schulkameraden ihre Sekte sind. Ihre christlichen Sekte im Berner Oberland. Also ich wollte einfach sagen, dass das Bedürfnis nach Klarheit, Einfachheit, nichts müssen hinterfragen, ganz bequem einfach Platz einnehmen, das ist schlecht und das ist gut, das entspricht schon ja, an einem Traum oder was auch immer von sehr vielen Leuten. Es ist natürlich viel einfacher, sich in so eine Klarheit zu installieren, als einfach ausgesetzt zu sein an so vielen Fragen und so vielen Verunsicherungen.
Und Sie denken, das wird jetzt gerade auch in Bezug auf das Konvertieren in Islam, wird das noch zunehmen?
Ich weiss nicht, ob es wird zunehmen. Ich möchte überhaupt nicht jetzt Prophetin spielen, aber ich spüre, dass es eine Faszination ausübt. Mhm. Gerade auf viele junge Leute. Übrigens der Patrick Illi, der sich jetzt Qasim Illi nennt, und Nora Illi, die habe ich gekannt, wo sie noch ganz normale Schweizer waren. Die habe ich gekannt, wo sie um die 20 waren. Das war ein ganz herziges, junges Paar. Und ich habe eigentlich von Weitem beobachtet, was sie für eine Entwicklung durchgemacht haben. Und ich habe es auch nicht verstanden im Moment. Aber bei beiden, ich glaube, das darf ich schon da sagen, bei beiden gibt es tiefe Brüche in der Biografie. Also zum Beispiel der Patrick Illy, dem seine Eltern haben ihn in der Pubertät verlassen, er ist aus Schaffhausen übrigens, haben ihn verlassen, weil sie selber bei einer Sekte sie in Amerika und sie sind zu dieser Sekte gegangen und der Patrick ist zu einer fremden Familie abgegeben worden. Das ist nur, um das ein bisschen illustrieren. Beim Blanchot habe ich gelesen, dass seine Eltern getrennt sind und der Vater sich am Buddhismus zugewendet hatte, auch in der Zeit seiner Pubertät. Ich wollte mit dem nur zeigen, dass sehr oft spielt eben Biografie ganz eine wichtige Rolle. Also was hat man vielleicht nicht gehabt und dann das Gefühl, man habe es verpasst in dieser Zeit. Also, warum sucht man so intensiv nach einer Klarheit und warum entscheidet man sich am Schluss nachher für so eine radikale Form? Also häufig findet man die Antworten in der Biografie.
Jetzt haben Sie ja, auch das Forum hat ja das Bestreben gehabt, Beratungsstelle für Jugendliche aufzubauen, gerade für Junge, die hinterfragen, die suchen, die aber vielleicht, weil sie eine streng religiöse, muslimische Familie haben, das nicht offen diskutieren können. Thema Homosexualität ist zum Beispiel eins, dass sie das nicht offen leben können oder schon gar nicht erst thematisieren. Wie steht es um diese Beratungsstelle? Es ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, so ein Forum zu finanzieren. Man sagt ja beim Islamischen Zentralrat, Saudi-Arabien schüttet da einen Haufen Geld, das wissen wir wahrscheinlich nicht so genau. Aber vielleicht können Sie etwas zu den Finanzen sagen und dann eben ist etwas aus dieser Beratungsstelle geworden. Wie entwickelt sich das?
Also wir haben nur das Geld, das unsere Mitglieder zahlen. Das ist relativ wenig. Mit diesem Geld machen wir meistens, also einmal im Jahr probieren wir einfach einen hochkarätigen Referent, der unsere Positionen vertritt, zu bringen. Das haben wir zum Beispiel mit dem Nasser Abu Zayed gemacht. Eine wichtige Person, leider letzten Sommer gestorben. Wir haben das mit verschiedenen Leuten gemacht und dann nutzen wir einfach das Geld für den Anlass eigentlich. Ich bin auch schon angegangen worden von Leuten bzw. von Institutionen, die uns finanziell unterstützen wollten. Ich habe immer gesagt, nein, kein Geld von Institutionen, die Einfluss nehmen könnten. Also es sind vor allem Institutionen aus islamischen Ländern. Und dort sind wir uns eigentlich alle einig im Vorstand, dass wir das nie werden akzeptieren.
Also das sind dann religiöse Institutionen?
Ja, religiöse, häufig verdeckt mit dem Namen Stiftung oder was auch immer. Und wir sind dort ganz klar, wir wollen das nicht. Wir wollen selber mit dem bisschen, das wir haben, das machen, was wir können. Und also das jetzt einfach zu unseren Finanzen. Dass der Zentralrat Geld von Saudi-Arabien hat, ist, glaube ich, ziemlich klar. Vor etwa einem Jahr hat der Herr Patrick Illy von sich verlauten lassen, der Zentralrat suche eine grosse Wohnung, mindestens 6 Zimmer, neben dem Bundeshaus, um dort ihre Zentrale zu machen. Also das findet ihr im Netz. Und wenn man das sucht, heisst doch das, dass man das auch zahlen kann.
Kann man mal davon ausgehen. Das kann dann aber nur von Saudi-Arabien sein, das Geld.
Wir denken einfach aufgrund von dem, was sie vertreten, nämlich den Salafismus. Salafismus ist eine Richtung innerhalb des Islam, die sehr zurückgewandt ist. Ein Salaf heisst eigentlich das Erbe. Das Erbe meint das Erbe vom Prophet Mohammed, also aus dem 7. Jahrhundert. Darum laufen sie auch so um, also mit dem Röckli und mit dem Käppli, weil sie sich vorstellen, der Prophet sei zu dieser Zeit so umgelaufen, inklusive Bart. Und der Salafismus ist, das weiss man, ist von Saudi-Arabien, wird sehr begrüßt und unterstützt. Übrigens auch jetzt in Tunesien, wo man ja probiert, eine Wandlung zu machen von einer Diktatur zu einer Art von Demokratie, sind jetzt die Salafisten extrem aktiv. Gerade jetzt, wo wir da sitzen, besetzen sie eine der wichtigsten Universitäten des Landes, Manuba heisst das. Sie besetzen die Uni, sie haben den Rektor abgeschlagen, kann man sagen. Sie wollen einfach dort Fuß fassen und allen Frauen verbieten, westlich herumzulaufen. Sie machen wirklich Psychoterror, also sie machen Lautsprecher mit dem Gebet, wo den ganzen Tag einfach das so auf die Leute abdröhnt. Und diese Universität hat eine besondere Tradition im Land. Das ist übrigens eine geisteswissenschaftliche Universität und hat immer so eine Vorreiterrolle gespielt bei der Jugend als Speerspitze von der Moderne. Und genau auf das haben sie es abgezielt. Und die Salafisten in Tunesien, das weiss man, das ist beleidigt, dass sie Geld bekommen von Saudi-Arabien. Warum soll es mit den anderen Salafisten in der Welt anders sein?
Und das heisst, die Beratungsstelle, die Sie da initiiert haben, können Sie die dann finanzieren oder versuchen Sie das mit anderen Institutionen zusammen aufzuziehen?
Also wir haben über ein Jahr probiert, Geld zu mobilisieren. Wir haben jene Stiftungen, Organisationen angeschrieben. Wir haben nur Absagen bekommen, leider. Aber das heisst nicht, dass wir die Tätigkeit nicht machen. Wir machen die gratis, wir machen die in unserer Freizeit. Weil es gibt sehr viele Muslime, Frauen und Männer, vor allem Junge, die Probleme haben mit den Eltern, weil die Eltern eine andere Auffassung von ihrem Leben quasi haben. Und wir tun eigentlich jeden Fall, man kann sagen, privat behandeln.
Und da haben Sie viele Fälle? Oder wie oft kommt jemand zu Ihnen und braucht Hilfe?
Wir haben, ich kann sagen, im Schnitt 2 Fälle pro Woche. Das ist sehr viel, wenn man sonst noch ein Leben hat und sonst noch arbeitet und das alles in der Freizeit macht. Wir haben aber inzwischen, kann man sagen, sind wir vielleicht 5 Leute, die wissen, mit so etwas umzugehen und die vor allem können schnell überlegen, wohin gehört jetzt das Problem und wer könnte weiterhelfen. Und unsere Arbeit besteht, sagen wir, in 70% vom Fall drin, die Person, also eine Institution weiterzuleiten, wo ihr nachher weiterhelfen kann, weil dort einfach ganz eine andere Infrastruktur da ist. Ich persönlich, das kann ich von mir sagen, ich treffe regelmäßig Leute, wo ich das Gefühl habe, das ist ein besonders schwerer Fall. Dann gehe ich, ich treffe die Person, ich rede mit ihr und merke häufig schon nur, dass ich mir Zeit genommen habe und eine Stunde mit dieser Person eine Auslegeordnung gemacht habe und ein bisschen probiert habe, Kraft zu geben, dass sie selber etwas unternimmt. Das kann Wunder wirken. Und häufig ist nach so einem sehr anspruchsvollen Gespräch für die Person möglich, aktiv zu werden. Nicht einfach zu resignieren oder zu sagen, ich muss mich mit dem abfinden, sondern wirklich die Idee weiterverfolgen, wie kann ich aus eigener Kraft die Situation ändern. Häufig geht es um Zwangsheirat. Häufig geht es, wie bei diesem tragischen Fall von Hönk, um junge Frauen, die einfach wollen, ihr Leben selber bestimmen, die aber einen wahnsinnigen Widerstand empfinden, also der kommt von den Eltern. Da tue ich zum Beispiel jemanden weiterleiten an ein Frauenhaus oder so, wenn ich das Gefühl habe, diese Person ist unter enormem Druck und häufig mit Erfolg. Also, dass sie einfach
Also können Sie dann eine Lösung herbeiführen? Ich nehme noch, Sie können das Elternhaus wahrscheinlich nicht Nein. vom Gegenteil überzeugen,
Nein.
oder?
Nein, ich kann keine Lösung herbeiführen. Aber ich kann die Person auffangen. Mhm. Ich kann eine Person auffangen, die in einer unglaublichen Not steckt. Das ist meine, wie soll ich sagen, das ist mein Erfolg. Mhm. Ich kann von meiner Zeit geben, von meinem Wissen geben. Und ich kann die Person unterstützen. Das mache ich auch regelmäßig. Ich kann die Person in ein Frauenhaus bringen, übergeben und mhm. ihr einfach das Gefühl vermitteln, es ist absolut in der Ordnung, dass du Hilfe holst. Und es ist absolut in der Ordnung, dass du nicht das Gleiche vertrittst wie dein Vater mhm. oder deine Mutter. Und das ist für mich, ich weiß nicht, wie es für euch klingt, aber für mich ist das schon ein wahnsinniger Erfolg.
Das ist natürlich eine Erleichterung für die betreffende ja. Person, zu ja. wissen, dass sie nicht allein ist mit ja. dem Problem.
Ja, und überhaupt können reden. Mhm. Also können reden, weil häufig sind die Leute einfach völlig mhm. allein mit dem. Mhm. Und das kann auch mhm. ja, Konfliktpotenzial sein.
Das klingt jetzt wie wenn es ganz dramatisch wäre in der Schweiz. Mich nimmt es noch Wunder, können Sie es vielleicht noch ein bisschen kurz einordnen, vielleicht da auch einen ganz kurzen Abschweifer machen zum Thema Integration überhaupt von den muslimischen Zuwanderern in der Schweiz. Wie würden Sie es beurteilen? Eben, Sie kennen gravierende Fälle, aber einfach jetzt mal ganz generell kann man sagen, die Integration in der Schweiz ist grundsätzlich gelungen, mit vielleicht da und dort noch Sachen, die man besser machen kann, wie das bei allen Problemlösungen ja der Fall ist. Oder finden Sie, die Schweiz hat grosse Baustellen, schwere Defizite und man muss sofort da und dort handeln?
Grundsätzlich möchte ich zuerst sagen, dass ich kein anderes Land kenne, das so viel macht im Bereich Integration wie die Schweiz. Und das sage ich von Herzen. Ich kenne diese Szene ein bisschen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin in verschiedenen Vereinen oder Organisationen oder auch bei den öffentlichen Institutionen. Und ich sehe, dass da enorm viel gemacht wird im Bereich der Integration. Und ich ärgere mich darüber, dass eine so eine kleine Minderheit von Muslimen nicht bereit ist, sich zu integrieren. Einfach nicht bereit, absolut resistent. Und wenn man ihnen das alles noch so, wie soll ich sagen, einfach auf einem Silbertablett präsentiert, einfach nicht bereit, das ärgert mich. Und ich probiere auch gegen das vorzugehen. Ich denke, dass in jedem Land wahrscheinlich eine grosse Mehrheit der Zugewanderten jeweils tiptop integriert ist. Das sind Leute, die da nicht nur arbeiten und schlafen und Steuern zahlen und den Abfallsack rausstellen am richtigen Tag, sondern die da sind und sich auch öffnen am anderen. Also die den Austausch suchen. Das heisst, die Freude haben am Austausch, weil er ihnen auch etwas gibt und weil sie das Gefühl haben, sie können auch etwas geben. Ich denke, das ist die Mehrheit der Leute. Aber es wird immer, in allen Ländern, immer eine kleine Minderheit geben, die lieber so ein bisschen im Ghetto ist und einfach sich krampfhaft wie soll ich sagen, abgrenzt vom anderen, aus Angst vielleicht, dass die eigene Identität könnte aufgelöst werden durch den Kontakt oder was auch immer. Und ich glaube, wir werden nie eine hundertprozentige Integration erreichen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zum Thema zu machen. Und auch die, die noch resistent sind, immer wieder daran zu erinnern, dass sie eigentlich noch in der Schuld sind, der Gesellschaft gegenüber, wo sie was sie letztlich aufgenommen hat.
Also zusammengefasst, es liegt nicht an der Schweiz, noch mehr zu tun für die Integration, sondern es liegt an den Zugewanderten, mehr zu tun für ihre eigene Integration.
Ihr habt genau meine Position zusammengefasst.
Gut, dann nimmt es mich jetzt Wunder, weil das ist ja vielleicht noch filigran. Was haben Sie für ein Verhältnis zu der SVP? Weil eigentlich reden Sie ja SVP-Vertreter aus dem Herz, wenn Sie das sagen. Ja. Gleichzeitig, also Sie sagen von Ihnen, also der Lukas Reimann, St. Gallen Nationalrat, hat ja von Ihnen gesagt, Sie sind eigentlich eine Vorzeigeintegrierte. Sie sagen auch, das haben Sie mir kürzlich gesagt, vielleicht können Sie auf das dann auch noch eingehen, dass tunesische Asylsuchende, wo wir jetzt das Problem damit haben, zu einem sehr grossen Teil Kriminelle sind. Das ist etwas, wo natürlich der SVP entgegenkommt, wenn Sie das sagen. Und trotzdem ist das Verhältnis zu der SVP wahrscheinlich nicht so ein inniges, oder?
Nein.
Sie sind nicht für die Minarett-Initiative.
Nein. Also, dass klar ist, ich vertrete meine ganz persönlichen Positionen. Ohne Rücksicht auf die SVP und auch ohne Rücksicht auf islamische Fundamentalisten. Ich glaube an das, was sie sagen. Und wenn mal die SVP sich mit meiner Einschätzung trifft, ist das reiner Zufall. Und ich denke immer, ohne ein blindes Huhn findet mal ein Könnli, oder? Das habe ich übrigens auch Herrn Schlür gesagt, kürzlich.
Abgewählter SVP-Nationalrat, muss man da vielleicht noch sagen.
Okay. Und ich denke, es ist grundlegend anders, auch wenn zwei verschiedene Leute das Gleiche vertreten, es wird dann ganz anders, wenn man ihre Motivation kennt. Meine Motivation ist, glaube ich, klar. Manchmal bei der Motivation der SVP bin ich mir nicht so sicher. Ich war schon manchmal mit SVP-Vertretern auf einem Podium gewesen, und ich habe nie wirklich in aller Klarheit verstanden, was Motivation kann sein kann. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Minarett-Initiative als Beispiel. Man hätte es ganz anders machen können. Die Initiative, obwohl ich akzeptiere und respektiere den Volksentscheid, für mich gibt es gar nichts daran herumzudiskutieren, obwohl es hat islamische Organisationen, die jetzt irgendeine Aktion gestartet hat, um das rückgängig zu machen. Ich finde das birrenweich, auf Deutsch gesagt, weil ein Volksentscheid ist einfach zu akzeptieren.
Es gibt auch quasi intellektuelle Eliten, die genau das Gleiche möchten machen. Also so, gerade so um den Antirassismus, ehemaligen Antirassismus-Präsident Georg Kreis sind ähnliche Bestrebungen ja da.
Er darf das. Aber ich finde, wenn man sich der Demokratie verpflichtet fühlt, muss man halt einen Entscheid auch akzeptieren.
Aber und Sie sagen, Sie hätten es anders gemacht. Was meinen Sie mit dem?
Zum Beispiel die öffentliche Debatte über den Islam ein bisschen anders gebracht. Eine öffentliche Debatte lancieren über diese Themen. Nicht gerade mit einem Verbot kommen, sondern einfach darüber reden. Hört, wir wollen wissen, und da bin ich mit der SVP einverstanden, ich will auch wissen, wer predigt in einer Moschee. Ich will auch wissen, woher die Moschee das Geld hat. All diese Sachen, ich sage das seit Jahren, möchte ich auch gerne wissen. Und sie haben recht, wenn sie das sagen. Auch wenn sie nicht in allen politischen Fragen mit mir übereinstimmen, muss ich ihnen anerkennen, dass sie recht haben.
Aber es hat vielleicht eine radikale Aktion gebraucht, damit es überhaupt mal einen Aufschrei und eine Diskussion gegeben
hat. Ja, das hat die SVP gesagt, ja. Aber ich weiss nicht, mir hat gedacht, man hat diese Abstimmung gemacht. Jeder hat abgestimmt, oder? Gegner sind unterlegen, Befürworter haben gewonnen. Und nachher ist die Diskussion eigentlich wie im Keim erstickt. Also, ich habe die Zeit vor dieser Abstimmung, es war eine sehr strenge Zeit für mich, das 2009, glaube ich, weil ich von einem Podium zum anderen gerannt bin. Aber eigentlich habe ich diese Zeit die fruchtbarste gefunden. Weil dort konnten wir endlich mal über all diese Sachen reden. Mhm. Und das war sehr befreiend gewesen.
Also aber hat letztlich die Minarett-Initiative etwas Positives bewirkt?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich immer gesagt. Das hat bewirkt, dass man endlich mal mit offenen Karten miteinander redet. Mhm. Und nach dieser Abstimmung hat mich gedacht, sich alles nachher wie, es war dann versorgt gewesen, einfach in der Schublade und niemand hat mehr diese Schublade aufgetan.
Ja, dafür ist eine andere Schublade aufgegangen, zum Beispiel der arabische Frühling. Seit einem Jahr sind da grosse Unruhe, grosse Umgrabungen in den politischen Verhältnissen. Und was uns natürlich hier im Westen sehr erstaunt und wir fast nicht verstehen können, und da hoffe ich, dass Sie uns da ein bisschen mehr können, versuchen nachvollziehbar zu machen, was jetzt gerade dort unten passiert. Die Islamisten übernehmen die Macht. Man sieht das in Tunesien, in Ägypten, in Libyen ist es wahrscheinlich auch zu erwarten. Warum haben die Islamisten jetzt die Oberhand? Jetzt hat man für Freiheit gekämpft und die Islamisten sind nicht unbedingt berühmt dafür, dass sie Menschenrechte und Freiheit unterstützen. Können Sie das aus der Sicht der Tunesierin uns nachvollziehbar machen?
Also, ich weiß nicht, ob es mir wird klingen, aber ich habe das sehr intensiv verfolgt. Ich war im 2011, also letztes Jahr, 6 Mal in Tunesien gsi, auch mit meinen Söhnen, die sehr Anteil genommen haben an diesen Sachen. Wir haben nächtelang dann auf Facebook und weiß nicht was, YouTube die Filme angeschaut, die Leute gepostet haben, was läuft und so. Und sie waren völlig besoffen von dem, was passiert. Und dann, nach dem Saufen, ist die Ernüchterung gekommen. Es ist eine totale Ernüchterung darüber, dass offenbar die Sachen so sind gelaufen, dass die Islamisten, die an dieser Revolution, wenn man sie überhaupt so nennen kann, am Anfang gar nicht dabei waren. Sie waren gar nicht dabei.
Gilt das jetzt für Tunesien?
Oder und für Ägypten. Ja. Es gilt für Tunesien und es gilt für Ägypten. Und die Leute, die Wechsel gefordert haben auf der Straße, das waren alles eigentlich Leute, die mit der Religion gar nichts am Hut hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber ihre Forderungen waren Würde. Das ist das Schlagwort von diesen Aufständen. Würde heisst auch Arbeitsplatz. Das heisst, können arbeiten und für sein Leben selber aufkommen. Das ist Würde, unter anderem. Freiheit, können also sagen und denken, vor allem, was man will. Karame, Horeye und Watanie. Das letzte Schlagwort war übrigens alles wieder aufgenommen von Ägypten nach Tunesien. Das Bedürfnis artikuliert worden, können auch als Bürger etwas fürs Land machen. Das waren die Hauptforderungen von diesen Revolutionen. Und von Religion war einfach nichts. Und die grosse Ernüchterung ist, dass jetzt im speziellen Fall von Tunesien Leute auf diesen Zug aufgesprungen sind, die eigentlich im Exil waren, also an dieser Revolution gar nicht teilgenommen haben. Der Kanouchi, also der Chef der Islamisten in Tunesien, war 25 Jahre lang in London. Ist aber gekommen, hat sich schon am Flughafen lassen und hat angefangen, übrigens mit sehr, sehr viel Geld, das mal aus Katar, das ist beleidigt, hat er können die Leute so, ich würde nicht sagen motivieren, aber manipulieren. Es ist sehr viel Geld einfach geflossen, nur damit die Leute richtig abstimmen.
Aber es waren ja freie Wahlen gewesen. Die Leute haben letztlich selber entschieden, wer sie wählen wollen. Also haben sie vielleicht doch das Bedürfnis nach einer religiösen Führung?
Also, ich teile das nicht, dass die Wahlen frei waren. Ich teile es nicht, weil sehr viele Tunesier teilen es auch nicht. Und es sind viel zu viele Sachen passiert, weit weg von den Augen der internationalen Beobachter. Die Sachen sind übrigens nachher auch gepostet worden, oder? Auf Facebook und so. Leute, die zugeben, dass sie Geld bekommen haben, dass sie haben können ihrer Familie, ihrem Freundeskreis und so weiter für die Nahda, also die islamistische Partei, die übrigens Renaissance heisst, leider, dass sie für die haben, können abstimmen. Und also das ist das eine. Das andere ist, es waren enorme Geldmittel im Spiel gewesen. Und diese Mittel hat schlicht niemand anders gehabt. Einfach niemand. Dann, also das ist der eine, das ist der Kanushi. Der andere ist der Marzuki, der nachher ja Präsident wurde. Er ist ein Arzt, der im Exil gelebt hat in Frankreich, 25 Jahre lang. Er ist der Chef vom Congrès pour la République, also republikanische Kongress heisst seine Partei. Er ist sozusagen der Zweite in der Liste von diesen Wahlen gewesen und hat jetzt das Präsidium. Und der Dritte, also man redet heute von Troika, der Dritte ist auch einer von den Nahda, also ein Islamist. Es ist sehr ernüchternd, aber der Durchschnittstuneser ist eigentlich jemand, der sehr friedfertig ist. Und die herrschende Meinung ist, wir lassen jetzt machen, schauen, was sie machen. Und wenn es uns dann nicht passt, und sie sind ja nur provisorisch da, es ist eine neue Verfassung geschrieben worden, und sie sind nur provisorisch da für ein Jahr, und im nächsten Oktober gibt es wieder Wahlen. Und dann gibt es das definitive...
Das ist jetzt eine Übergangsregierung.
Genau, das ist eine Übergangsregierung, und dann wird es definitiv. Mhm. Und die Leute haben eher die Position, dass sie sagen, wir schauen jetzt zu, was sie machen, und nachher tun wir das sonst mit dem Stimmzettel quittieren.
Also sie haben Hoffnung, dass sich das nicht unbedingt muss, definitiv in eine islamistische Führung dann
fixieren. Ich habe diese Hoffnung, und vor allem habe ich eine Hoffnung, weil die progressiven Kräfte, also die fortschrittlichen Kräfte, die laizistischen Kräfte, sie haben etwas realisiert. Sie haben einen Fehler gemacht und sie jetzt am davon lehren. Bei diesen ersten Wahlen haben sie sich in 110 Parteien aufgeteilt. 110 Parteien. Jeder, der irgendeine Idee hatte, hat einfach eine Fahne gehabt. Und jetzt haben sie begriffen, dass diese Aufsplitterung völlig kontraproduktiv war. Und jetzt ist es so, dass sehr viele probieren, einfach einen gemeinsamen Nenner zu finden und zu sagen, hört, den ersten Schritt müssen wir zusammen machen. Und nachher, wenn es dann um Details geht, dann könnt ihr immer noch eure Vorstellung bringen. Aber jetzt haben es wirklich die meisten so eben fortschrittliche Parteien begriffen, dass sie sich zusammentun müssen, wenn sie an den nächsten Wahlen etwas holen
wollen. Genau. Ich möchte hier die Runde öffnen, wenn Sie möchten, der Frau Kella Messali eine Frage stellen, ihr etwas sagen, dann können Sie sich melden, dann kommt jemand mit dem Mikrofon vorbei, hebt es Ihnen an, und da ist bereits eine Frau da vorne, die sich möchte zu Wort melden. Es wäre schön, wenn Sie Ihren Namen würden sagen. Sie kommen, werden übertragen im Radio Stadtfilter.
Nicht sagen. Mein Name ist Geismann Helena. Die ganze Entwicklung mit der Integration von hauptsächlich muslimischer Bevölkerung in unserem Land interessiert mich schon seit Jahren. Und ich möchte Sie fragen, in Ihrem Forum haben Sie gesagt, haben Sie etwa 200 Mitglieder. Mich interessiert, sind das hauptsächlich Frauen, sind Herren dabei, sind es Muslim, hat es auch andere Religionen dabei? Und ja, das möchte ich gerne wissen, interessiert mich sehr.
Das ist eine gute Frage, weil als ich das Forum gegründet habe ich gefunden, ich muss alles anders machen als die anderen. Und das Forum ist offen für alle Religionen. Also jeder kann Mitglied werden. Wir sind zurzeit etwa 50-50. Also die Hälfte ist etwa christlich und die Hälfte sind Muslime. Wir sind vor allem Frauen. Also Männer wären sehr willkommen, auch. Aber dass es vor allem Frauen sind, das ist vielleicht auch ein Phänomen von unserer Zeit.
Was denken Sie, sind denn Frauen kritischer oder sind sie mutiger oder lassen sie sich schneller vereinnahmen für eine gute Idee? Wie werten Sie das?
Ich denke, dass Frauen mutiger sind. In diesem Bereich, Islam, haben vor allem Frauen geschrieben in den letzten Jahren. Ich erinnere mich nur kurz daran. Erinnern. Eine Freundin, die auch das Forum mitbegründet hat, Elham Manea, hat ein Buch geschrieben, «Ich will nicht mehr schweigen». Frau, wie heisst sie? Nahed Selim, eine Ägypterin, die in Holland lebt, in Leiden, als Journalistin, hat ein Buch geschrieben, «Nehmt den Männern den Koran». Also ist auch, sie hat, glaube ich, auf Holländisch geschrieben und dann ist es auf Deutsch übersetzt worden. Das ist eine Frau. Es gibt Seyran Ateş, türkische Frau in Berlin, die auch ein Buch geschrieben hat, genau zu diesem Thema. Ich stelle einfach fest, es sind vor allem Frauen, die außerhalb des Islam selber, also wo öffentlich auftreten mit einem Buch.
Oder wo so. Wahrscheinlich unter dem Koran letztlich auch mehr leiden als Männer, oder? Vielleicht ist auch das der Grund.
Ja, wobei jetzt die Frau, die ich benannt habe, sie nicht leiden nicht, weil sie haben Freiheit, sie können ihr Leben gestalten. Aber ich weiß nicht, ich kann die Frage vielleicht gar nie beantworten. Ich habe einfach das Gefühl, in diesem Feld sie haben Frauen wie eine Fähigkeit mehr, wie zu merken, vielleicht aus ihrem familiären Bezug auch. Also Frau Manea hat auch geschrieben, weil ihre Mutter eine unglaubliche, einfach eine unglaubliche Leidensgeschichte erlebt hat mit genitaler Verstümmelung und so weiter. Und ich glaube, dass Frauen wie der Bezug zur Familie wie ernster nehmen oder einfach die Biografie ernster oder ich weiß nicht, ich kann es wirklich nicht so genau sagen. Ich stelle nur fest, es sind vor allem muslimische Frauen, die aktiv sind bei uns, die aber auch an die Öffentlichkeit gehen, publizistisch.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Gerade hinter Ihr ist noch mal eine Dame.
Oder? Da ist noch
ein Herr zuerst. Ja. Ja, wir sind gerade dort mit dem Mikrofon. Bleiben wir gerade
noch. Ich möchte einfach etwas. Aisha Hochul ist mein Name. Ich bin Muslimin. Ich möchte etwas zu der Integration sagen. Es ist, Integration ist nicht eine einseitige Sache. Ich finde schon, nicht in die Schweizer Behörden, sondern die Schweizer Mitmenschen könnten auch etwas tun.
Können Sie uns ein Beispiel nennen? Was könnten die Schweizer?
Offener sein, in Kontakt gehen, zu den Leuten heimgehen, mit ihnen einen Kaffee trinken. Und das ist schwierig. Ich kenne das von meinen Eltern, wo ein-, zweimal auf Besuch gegangen sind zu ihren Nachbarn, die im gleichen Block wohnen. Die haben aber nie einen Gegenbesuch gemacht, zum Beispiel. Es hat sie sehr getroffen. Also meine Eltern hat das getroffen, dass die nicht kommen. Und haben dann auch das Gefühl gehabt, das heisst für uns, die wollen auch nicht, dass wir kommen. Also so. Also ich will ihnen Mut machen, dass sie ihre Nachbarinnen begrüßen, mit ihnen etwas trinken, zu ihnen heimgehen und sie auch zu sich heimladen. Das ist die effektivste Methode, die es je gibt.
Besten Dank.
Und ich will noch etwas zu etwas sagen. Ja. Unter dem Koran leidet man nicht. Man leidet unter den Leuten, die irgendetwas aus dem Koran daraus machen. Das wollte ich noch korrigieren.
Eine wichtige Präzisierung. Vielen Dank. Frau Kellermann-Soli, wollen Sie zu dem etwas sagen?
Oder? Ja, ich kann das unterstützen, was ihr sagt. Ich weiss einfach aus meiner Erfahrung und meiner Beobachtung, dass es halt leider häufig auch an den Muslimen selber liegt, den Kontakt wirklich auch wie soll ich sagen, zu pflegen oder zu wollen. Aber ihr habt völlig recht, wenn ihr sagt, Integration ist nicht eine Einbahn, sondern es ist eben ein Austausch. Und ich glaube, wenn der eine merkt, dass der andere den Austausch gar nicht will und sich verschließt dem Austausch, dann hat er auch eine ganz schlechte Ausgangsposition, um überhaupt die Initiative ergreifen. Ich bin auch einverstanden mit euch, wenn ihr sagt, es ist nicht der Koran, sondern es ist das, was die Leute damit machen. Und das ist, glaube ich, in allen Religionen so. Ich meine, in der Bibel hat es auch nicht nur schöne Sachen. Dort hat es auch ganz schlimme Sachen. Aber wichtig ist ja, wie versteht es jemand? Also nimmt jemand nur den Geist quasi, also nimmt er nur die Seele von diesem Text mit? Oder nimmt er, will er den Text wirklich so haben, wortwörtlich? Da bin ich völlig einverstanden.
Der Herr hat auch noch Frage oder etwas?
Also ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, warum Sie sagen, Sie sind Muslimin, weil wenn Sie den Koran anschauen, der Koran ist ja die Basis des Islam. Und wenn Sie den Koran anschauen, dann kommt er eigentlich zu kotzen, also mir kommt zu kotzen. Weil wenn dort zehnmal steht, dass die Muslime nicht Freunde werden von Christen und Juden und Ungläubigen, dass die Christen und Ungläubigen die letzten Tiere sind, die niedrigsten Tiere sind und so weiter, dann können Sie doch nicht das interpretieren in einer Form, wo Sie können sagen, ja, das heisst jetzt, dass man das Land muss lieben. Und ich verstehe nicht, dass Sie sagen, ja, Sie wollen den Koran oder den Islam reformieren. Aber die Basis vom Koran, vom Islam ist so grausam, primitiv, dass ich das überhaupt nicht sehen kann, dass man kann das gar nicht falsch verstehen kann, weil das ist so eindeutig.
Was sagen Sie da dazu?
Also gut, das ist eine sehr häufige Reaktion von Leuten, die einfach mal den Text vielleicht lesen, aber, und das ist mein Vorwurf an euch, den Text nicht in seinen historischen Kontext setzen. Wenn man weiss, wie die Texte, alle übrigens, die drei monotheistischen Religionen, wie die entstanden sind, in was für historische und geografische Zusammenhänge, dann kann man das viel lockerer nehmen. Also der Text ist entstanden in einer Kriegszeit zwischen Stämmen in Mekka, dann später, wo der Prophet ins Exil hat müssen, in Medina. Und man weiss, dass ein Teil des Textes, und das ist wahrscheinlich der Teil, den ihr darauf ansprecht, der ist in Mekka entstanden, also im 7. Jahrhundert. Und dort ist, hat ein Krieg stattgefunden, ganz ein brutaler Krieg für damalige Verhältnisse, der 8 Jahre lang gedauert hat. Und das sagen Linguisten, die den Text sehr genau durchleuchtet haben, dass sehr vieles gerade in dem kriegerischen Ton vom Text und auch menschenfindlichen Ton von dieser Phase halt mit dem Kriegszustand zusammenhängt. Und wenn man das weiss, dann muss man die Fairness haben, einen Text, der aus dem 7. Jahrhundert ist, nicht zu verurteilen mit den Augen vom 21. Jahrhundert. Das macht man übrigens in der Literatur sowieso nicht. Also, dass man einen Text außerhalb von seiner Zeit einfach rausreißt und mit unserem Instrumentarium und Wissen von heute mit dem quasi jetzt, vor Gericht geht. Das macht man nicht. Sondern man kann analysieren und probieren zu verstehen, warum ist das so. Und das Anliegen von allen modernen Lesern von diesem Text, das Anliegen auch von allen Reformkräften innerhalb des Islam, ist, gerade auf das hinzuweisen. Gerade zu sagen, hört, den Islamisten zum Beispiel sagen, hört, der Text ist in einem ganz bestimmten historischen Kontext geschrieben worden. Ihr könnt unmöglich das, was ihr jetzt eben gesagt habt, all die Horrorgeschichten, die könnt ihr unmöglich applizieren auf unsere heutige Zeit.
Hallo, mein Name ist Senka Ressigau. Ich habe 2 Fragen. Die eine Frage ist, was lieben Sie wirklich an Ihrer Religion? Also was ist Ihr ganz persönliches Herzstück? Und die andere Frage ist, glauben Sie, dass eine Demokratie, die auf einer christlichen Basis und eine Demokratie, die auf einer Basis vom Islam aufgebaut ist, dass die grundsätzlich verschieden ist, oder? Und wenn ja, warum?
Das sind grosse Fragen. Ja. Vielleicht mal zum Herzstück zuerst.
Ja, also Herzstück. Ich habe das eigentlich schon gesagt am Anfang, dass ich in meinem Leben einen Islam kennengelernt habe, der sehr tolerant ist, sehr offen ist, auch in Bezug auf einen anderen, das heisst auf den, der nicht muslimisch ist, oder auf den, der einen anderen Zugang zum Leben hat. Das habe ich erlebt. Ich erlebe es immer noch in meinem Freundeskreis, mit Leuten, die ich besuche, mit Leuten, die mit mir verwandt sind, dass es möglich ist, ein Islam, das heisst, an Gott zu glauben, ganz einfach gesagt, an Gott zu glauben und trotzdem jemand zu sein von dem jetzt, von dieser jetzigen Zeit.
Vielleicht noch zu dieser Staat-Demokratie-Entwicklung auf christlicher oder islamischer Basis, haben Sie das Gefühl?
Ja.
Das kommt ähnlich raus.
Also ich hoffe, dass ein demokratischer Entwurf die Religion nicht nötig hat, im Sinn von, dass wenn man von Demokratie redet, redet man vor allem auch von Rechtsstaatlichkeit. Das heisst, die Stellung des Bürgers gegenüber dem Staat, also dass der Bürger geschützt ist vor der Allmacht von der Staat. Ich denke, eine moderne Demokratie kann höchstens, wie jetzt zum Beispiel in der Bundesverfassung, aber auch wie jetzt kürzlich geschehen, auch in Tunesien, irgendeine Präambel haben, wo sie sich quasi bezieht auf eine höhere Ordnung. Aber das war es dann. Alles andere, was das politische Zusammenleben betrifft, sollte eigentlich nicht weder vom Christentum noch vom Islam diktiert werden, weil sonst haben wir einen Puff. Und das ist ja genau das, was wir jetzt haben mit den Islamisten. Und das ist ja auch das, wo wir dagegen ja ankämpfen, dass sie jetzt probieren, Religion und Politik zusammenzuführen. Und also mein Wunschmodell ist eine Demokratie im Sinn von Rechtsstaatlichkeit und im Sinn von Möglichkeit von jedem Einzelnen können, an diesem Staat zu gestalten, unabhängig von jeder religiösen Zugehörigkeit.
Ich denke, wir sind ganz stark vom Christentum beeinflusst und alle islamischen Staaten werden von ihrer Grundreligion beeinflusst sein. Und das ist anders.
Ja, ich denke, dass dort gibt es sehr viele Parallelen, also vor allem bei diesen drei monotheistischen Religionen. Also dass die Religion eigentlich unter anderem auch da ist, um uns Wert zu vermitteln. Also Wert für ein gutes Zusammenleben. Also Wert von Menschlichkeit, von Gerechtigkeit. Übrigens, der Wert von der sozialen Gerechtigkeit hat nicht eine unbedeutende Rolle gespielt, jetzt in dem arabischen Frühling. Weil das ist etwas, das total in den Leuten ist. Der Begriff von der sozialen Gerechtigkeit. Darum sind die Leute nachher auch auf der Straße, vor allem gegen korrupte Verhältnisse. Korruption ist das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit. Ja, ich denke, irgendwo muss man sich ja orientieren. Und darum halte ich zum Beispiel auch für legitim, dass ihre Verfassung, selbst wenn ich nicht für die Mischung von Religion und Politik bin, dass eine Verfassung ihrer Präambel einen Bezug nimmt auf etwas Höheres. Ich finde das irgendwo legitim, dass man, wenn man von Gesetz oder von Ordnung redet, meint man ja häufig auch mit eigentlich das oberste Gesetz im Leben. Das ist halt ein göttliches, also dass unser Leben anfängt und auch aufhört. Und wenn man sich auf das beruft, um eine Ordnung zu machen, also eine humane Ordnung, also eine soziale Ordnung, das finde ich finde es legitim, aber es sollte dort Halt machen. Also man ist von Wert geführt, aber alles, was die Organisation von einer Gemeinschaft ist, finde ich, sollte man nicht auf der Religion basieren.
Machen wir kurz eine Prognose noch. Ich bitte Sie jetzt trotzdem, Sie haben vorhin mal gesagt, Sie wollen keine Prognose machen. Trotzdem schauen wir die nächsten 50 Jahre an. Was denken Sie, wird der Islam erstarken? Wird es einen Religionskrieg geben? Wird der Islam vielleicht wieder schwächer werden? Wird es eine Reform geben, das, was Sie ja eigentlich am meisten wünschen? Was denken Sie?
Also, es wäre gelogen, wenn ich jetzt nicht subjektiv würde urteilen. Ich denke, jeder, der muss in die Zukunft schauen, wird es ein bisschen auch von seinen Wünschen reinnehmen. Mein Wunsch, das kann ich sagen, mein Wunsch, und ich hoffe, dass das so wird sein, ist, dass genug Leute in den islamischen Ländern einfach merken, dass der Islam nur als Religion einen Wert überkommen, als Religion einen Wert behalten und leben, einfach lebendig sein und nicht einfach so ein verstaubtes Buch bleiben. Das kann er nur werden, wenn man ihn holt aus dem verstaubten 7. Jahrhundert, dahin holt, heute, da, und ihn bereichert mit den zivilisatorischen Errungenschaften wie Menschenrecht, wie Demokratie, wie ja, all das, was eigentlich die Menschheit hervorgebracht hat im Verlauf der Zivilisation. Und das sind alle Zivilisationen gemeint. Das war immer ein Zusammenspiel, immer ein Austausch gewesen. Ich hoffe. Und ich habe ein bisschen, das Gefühl heute, aber das ist halt subjektiv. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich sehe, wie viele Leute publizieren und machen und tun und für welche Werte sie einstehen, habe ich schon das Gefühl, dass es irgendeinmal doch dorthin kommt.
Wir kommen langsam zum Schluss und reden nicht über ein verstaubtes Buch, sondern über ein Buch, das Sie rausgeben Frühling. Ich nehme nicht an, dass das verstaubt wird, einen verstaubten Inhalt wird haben. Können Sie uns schon etwas verraten darüber?
Ja, ich bin ein Buch am Schreiben, weil mir die Thematik einfach sehr am Herz liegt. Gerade Integration, gerade die Reformbewegungen innerhalb des Islam, weil viele Leute sind ungläubig, wenn sie hören, dass es überhaupt Reformbewegungen je gegeben hat in der Geschichte des Islam. Die hat es tatsächlich gegeben, aber die hat man abgemurkst. Und heute habe ich das Gefühl, die Bewegung ist wieder am Entstehen. Es gibt sehr viele Exponenten von dieser Bewegung, die da sind, die arbeiten, die etwas zu sagen haben. Mir liegt sehr viel daran, und das werde ich in diesem Buch machen, wo beim Aurel Füssli Verlag wieder erschienen im Frühling. Ich will zeigen, es hat diese Bewegungen immer gegeben, aber die Kräfteverhältnisse waren halt jedes Mal in einer bestimmten Konstellation gewesen, dass der Courant gewonnen hat und der verloren hat. Ich will an das erinnern und weil ich fühle mich, ich kann nicht erklären warum, ich fühle mich dieser Bewegung sehr verbunden, weil ich einfach nachdem ich was ich gelesen habe, gemerkt habe, dass sie Leute waren, lang, lang, lang vor mir, die genau das Gleiche haben wollen wie ich. Und mit diesem Buch möchte ich zeigen, man kann das alles zum Leben erwecken und man kann nochmal einen Versuch starten, zusammen, dass es vielleicht mal zum Durchbruch kommt.
Gibt es da schon einen Titel von dem Buch, dass wir uns das hinter die Ohren schreiben können, wenn man es dann bestellen kann? Oder ist das
also es offen? Gibt einen provisorischen Titel, das hat der Verlag gemacht. Ein provisorischer Titel, Islam in Europa, Plädoyer für einen fortschrittlichen Islam.
Okay, dann merken wir uns den Titel und bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch
mit Ihnen. Danke, Frau Landau.
Es hat ein paar intensive Voten gegeben und ich bin sicher, Sie werden noch ein paar Diskussionen weiterführen mit den Leuten hier im Raum. Ja. Und ich wünsche Ihnen einen ganz angeregten Restabend. Danke Ihnen vielmals, dass Sie
kommen.
Ich wünsche einen schönen Abend.